Hallo und herzlich willkommen zu Tanzen kann man auch auf Brause. Die heutige Folge ist die wohl ungewöhnlichste Folge, die ich jemals aufgenommen habe und hoffentlich auch die ungewöhnlichste, die jemals aufgenommen wird. Ich spreche mit Eva, die wir jetzt schon häufiger hier gehört haben, über ein Thema, das ihr sehr, sehr am Herzen liegt, nämlich Depression. Eva leidet selber unter Depression und eine ihr sehr, sehr wichtige Ärztin, die sie wohl wirklich geliebt hat, hat sich vor einem Monat das Leben genommen. Und es ist einfach wichtig, dass wir über dieses Thema sprechen. Gleichwohl möchte ich sagen, wenn du sehr sensibel bist oder dieses Thema dir zu sehr ans Herzen geht, dann überspring bitte diese Folge. Ich spreche das Intro jetzt direkt nach dem Interview, das ich mit Eva geführt habe. Ich wollte das eigentlich erst heute Abend machen, habe aber gedacht, ich mache es doch lieber jetzt gleich. Und ich werde gleich einen Brief von Eva an ihre Ärztin, die wir in diesem Fall A nennen, vorlesen. Und dieser Brief ist sehr, sehr emotional. Und deshalb, wenn du nicht in der Stimmung bist, dann bitte, bitte überspring diese Folge. Aber nochmal, es ist wichtig, finde ich, dass ich diesen Brief vorlese. Es ist wichtig, dass wir diese Folge aufgenommen haben, weil wir möglicherweise die eine oder den anderen damit abholen und eine Hilfestellung bieten, was im Fall einer Depression, wenn man selber davon betroffen ist oder wenn jemand im Umkreis, im Umfeld davon betroffen ist, was man dann tun kann. Ich habe in den Shownotes einen Link hinterlegt zur Deutschen Depressionshilfe. Zudem findest du dort einen Link zur Nummer gegen Kummer, auch ein kostenloses Hilfsangebot für in dem Fall Eltern und für Kinder und Jugendliche. Darüber hinaus gibt es noch viele, viele andere Hilfsangebote im Internet, manche kostenpflichtig, viele kostenfrei. Schau dich um, wenn das für dich ein Thema ist. So, und ich hatte bei der ersten Aufnahme zu diesem Intro gesagt, es wird in der Folge überhaupt nicht gelacht. Das stimmt nicht, am Ende lachen wir dann doch. Weil das Leben ja auch irgendwie weitergehen muss. In diesem Gespräch stelle ich wieder mal meine dämlichen Fragen, weil ich das Thema Depression bisher nicht so auf dem Schirm hatte. Und möglicherweise kann es dir ja auch dabei helfen, ein bisschen näher an das Thema ranzurücken. Weil jeder Fünfte im Umfeld hat mit Depression zu tun. Wie krass ist das bitte? Und deshalb geht es uns alle an. Ich lese jetzt den Brief vor, den Eva nach dem Tod ihrer Ärztin an sie geschrieben hat, sozusagen ihr ganz persönlicher Nachruf. Leg dir vielleicht ein Taschentuch zurecht, danach kommt das Interview und wenn du jetzt dabei bleiben möchtest, dann lehn dich zurück, ruckel die Kopfhörer zurecht. Hier kommt der Brief an A und das Interview mit Eva. Wie sehr hätte ich dir gewünscht, dass das, von nur mehr einem Monat passiert ist, nie passiert wäre. Wie sehr würde ich mir wünschen, dass du noch lebst. Ja, ich möchte, dass du nicht tot bist. Es kann doch eigentlich nicht sein, oder? Nie wieder? Wirklich nie wieder höre ich deine Stimme. Wir reden, auch über tiefgründige Themen. Ja, auch über Trauma, Tod und Verlust. Nie wieder legst du deine Hand auf meinen Arm, nimmst mir die Maske ab. Okay, die bräuchten wir endlich wirklich nicht mehr. Sagst mir, ich bin in Sicherheit, atmest mit mir, damit ich mich beruhige. Das alles. Nie wieder? Immer noch schwanke ich zwischen fassungslos, unendlich traurig und leer. Ich finde es so unglaublich unlogisch, dass du die warst, die mir immer wieder ein Stück weit mein Leben gerettet hast, mich unterstützt hast, gegen Depressionen argumentiert, mich beim Wachsen beobachtet hast. Deine Praxis war lange mein Safe Place. Und jetzt bist du nicht mehr hier, weil du dir auf brutalste Weise das Leben genommen hast, während ich Blumen auf dem Balkon pflanze, atme, lebe, weitermache. Es fühlt sich so falsch an. Ich hasse den Ausdruck, jemand habe den Tod frei gewählt, denn es stimmt nicht. Du, in gesund, hättest niemals diese Entscheidung getroffen. Du bist an Depressionen gestorben. Aber die Depression hat dich nicht besiegt, sondern ist mit dir gestorben. Wie gerne hätte ich geahnt, wie es in dir aussieht. Wie gern hätte ich die Chance gehabt, mich zu verabschieden, die Hand auf deinen Arm zu legen. Wie gern hätte ich dir gesagt, dass all die Hilfen, Tipps und warmen Worte, die du für mich hattest, auch für dich selber galten. Du hast es einfach nicht verdient, tot zu sein. Du hättest verdient, dass jemand für dich da gewesen wäre, wie jemand für mich da war. Deine einsame Entscheidung, deine letzten Minuten, kann und will ich mir nicht vorstellen. Das warst nicht du. Ich erinnere mich an dich, wie du im Leben warst. Und du hast so gern gelebt. Von deinen Kindern, deinem Mann, den Katzen und Hühnern erzählt. Du hattest das wärmste Herz dieser Erde und wirst immer, immer ein besonderer Kontakt bleiben, den ich niemals vergesse. Wenn ich eins gelernt habe, dann, dass Depressionen noch beschissener sind, als ich je dachte. Sie schleichen sich unbemerkt an und nehmen Menschen den sicheren Hafen, stehlen Leben, zertrampeln Träume, färben ganze Welten schwarz ein und löschen alles aus, was jemanden ausgemacht hat. Wenn ich könnte, würde ich über die berühmte Regenbogenbrücke klettern und dich zurückholen. Da es leider keine Zeitmaschine gibt, bin ich machtlos. Wir konnten uns nie verabschieden. Danke. Danke für jeden Moment. Ich hoffe sehr, deine neue Welt ist bunt, leicht. Du musst nicht mehr rennen und bist glücklich. Es war mir eine riesige Ehre, dich in meinem Leben gehabt zu haben. Und ich werde weiter für Depressionshilfen und Aufklärung kämpfen. Es soll niemand mehr an Depressionen sterben. Ich schicke dir eine letzte liebevolle Umarmung, für die im realen Leben kein Raum mehr war, weil niemand es kommen sah. Ich wünsche dir, dass es das war, was du wirklich wolltest. Ich werde dich unendlich vermissen. Nicht in stiller, sondern in lauter, rebellierender und kampfbereiter Trauer mit dem Ziel, dass dein Tod niemals umsonst gewesen ist. Danke für alles. Eva. Guten Morgen, liebe Eva.
Guten Morgen, Kai.
Ich habe im Vorwege unseres Interviews, das wir jetzt senden, den Brief vorgelesen, den du an deine Ärztin geschickt hast. Die nennen wir jetzt hier mal A.
Genau.
Und ich muss sagen, vor diesem Gespräch hatte ich jetzt echt Angst, ja, habe ich immer noch, weil ich nicht so genau weiß, was mich erwartet. Wir sprechen über ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema, das dich ganz besonders bewegt, nämlich über Depressionen.
Genau.
Deine Lieblingsärztin, du hast ja leider häufiger Kontakt mit Ärzten, soweit ja. Ich das weiß, ja, so wie wir uns kennen. Und eine deiner Lieblingsärztinnen, die dir sehr ans Herz gewachsen ist, die hat sich vor einigen Wochen das Leben genommen.
Genau.
Und das hat dich kalt erwischt, wie wahrscheinlich auch die gesamte Familie.
Ja, doch.
Und dann haben wir gesprochen und du hast gesagt, hey, ich habe das Thema Depression ist einfach so wichtig und so präsent auch in unserer Gesellschaft oder sollte es sein, anders, ja, sollte so sein. Es ist allgegenwärtig, aber es ist eben nicht so präsent, wie es sein sollte, dass man drüber spricht. Habe ich das richtig wiedergegeben?
Genau, weil ich finde, also ich habe auch mal recherchiert, es sind mehr Tote durch Suizid in Deutschland als durch Verkehrsunfälle und illegale Drogen zusammen jährlich. Also jetzt, wenn man mal bei den Statistiken guckt, 2021 waren es fast 10.000 Menschen, die sich das Leben genommen haben. Das sind 25 pro Tag. Und es wird einfach so nicht drüber gesprochen. Und es ist immer dieses, es erwischt einen kalt, weil man es den Menschen nicht anmerkt. Aber ich glaube, dass die Gesellschaft auch wenig offen dafür ist. Also ich habe es jetzt ja auch auf der Trauerfeier erlebt. Ich war auf der Trauerfeier, wo dann so mehrmals betont wird, ja, sie hat ihren Tod ja frei gewählt. Und ich denke, das ist so unglücklich formuliert, weil wenn du depressiv bist, hast du deinen Tod nicht frei gewählt. Mhm. Das ist auch nicht, wenn du an einer anderen Krankheit stirbst und nicht mehr kannst, dass du den Tod frei gewählt hast, weil sie, wie ich sie kannte, hätte sich niemals dazu entschieden, sowas zu tun. Also ich kannte sie ja als jemanden, der mir bei meinen Depressionen und bei psychischen Themen sehr geholfen hat und da immer sehr offen war. Und ich hätte wirklich, das sagt man immer so, aber ich hätte nie gedacht, dass gerade sie selber da so ein Thema mit hat, das so endet. Das hat auch, glaube ich, keiner gedacht. Also sie war so der herzlichste Mensch, den ich kannte. Und ich wäre im Leben nicht drauf gekommen. Und das ist ja sehr oft so. Und ich finde das schwierig.
Sagst du denn, dass die Lösung des Problems für jemanden, der schwerst depressiv ist, also die Lösung, der Tod ist nicht frei gewählt, sondern es ist im Grunde genommen die einzige Lösung, oder wie?
Also ich würde sagen, viele sagen ja, jemand wollte nicht mehr leben, aber ich würde eher sagen, derjenige konnte unter den Umständen, in denen er war, nicht mehr leben. Also so frei gewählt ist es nicht, weil im nicht-depressiven Zustand, der ja irgendwann auch wieder eingetreten wäre, und das ist ja das Tückische bei Depressionen, dass du nicht sagen kannst, guck mal, schlaf eine Nacht drüber, morgen, übermorgen geht's dir besser, sondern dass ja auch nach Diagnosekriterien du das ganze Jahr mindestens 2 Wochen hast, meistens deutlich länger oder über Monate und du siehst eben keine Besserung und du kannst dir nicht sagen, guck mal, nächste Woche sieht es anders aus, sondern du brauchst echt Geduld und wer es einmal hatte, kann sich auch nur vorstellen, wie sich das anfühlt, depressiv zu sein. Und ich kann total verstehen, wenn man in dem Moment das nicht mehr aushält. Aber ich hätte ihr und ich würde jedem wünschen, zu lernen, dass diese Phasen vorbeigehen. Dass man damit leben kann. Weil es lange Momentaufnahmen sind.
Ja. Also auch eine depressive Phase oder eine Depression bleibt ja, nehme ich mal an, ne? Bei den meisten Fällen, bei den meisten Menschen, oder?
Das ist unterschiedlich. Also es gibt ja Depressionen, die durch ein Ereignis ausgelöst werden. Da haben manche Menschen auch nur eine depressive Episode, die irgendwie reflektorisch auf ein Ereignis kommt. Aber es gibt aber auch die Depressionen, die völlig ohne äußere Ereignisse passieren, die dann einfach durch Fehler in der Hirnchemie passieren. So wenig Serotonin und dann wirst du depressiv. Also du kannst eigentlich nie an einer Situation ableiten, dass derjenige jetzt depressiv geworden ist, weil XY in seinem Leben passiert ist, sondern es kann auch einfach so kommen. Du hast nach außen ein tolles Leben, du hast einen Job, du hast eine Familie, du liebst dein Leben und trotzdem passiert dir das. Und wenn das so kommt, ist es meistens so, dass es kein einmaliges Ereignis ist. Also dass es schon in Abständen wieder auftritt. Bei den manchen seltener, bei den manchen öfter, aber ja. Also richtig depressiv Diagnostizierte haben das schon regelmäßig.
Und das kann einfach so kommen?
Ja.
Ist ja voll gruselig.
Das ist auch nie logisch. Also zum Beispiel, bei ihr war es jetzt auch so, dass man eigentlich sagen konnte, ja, diese Frau war immer sehr gestresst. Sie hat auch oft gesagt, boah, ist alles so viel hier bei mir in der Praxis, es wird immer mehr. Aber wer ist heutzutage nicht gestresst? Und sie hatte auch sehr viel Ausgleich, sie hatte ihren Garten, sie hatte Katzen, Kinder, Hühner, sie hatte alles. Und trotzdem ist sie jetzt, warum auch immer, wissen wir ja alle nicht, depressiv geworden. Dafür muss es keinen speziellen Grund geben. Und das muss auch sehr schnell sehr eindrücklich geworden sein. Ich habe sie jetzt seit letzten Juni nicht gesehen, aber wir hatten im Februar noch Kontakt und da wirkte sie noch recht normal.
Puh.
Was ja nicht heißen muss, aber ja.
Du selber hast ja auch Depressionen, ne?
Ja.
Ist das denn für jemanden Außenstehendes grundsätzlich erkennbar, wenn jemand Depressionen hat?
Es ist schwierig. Ich glaube, nicht direkt, nein. Also derjenige, der depressiv ist, der muss schon irgendwie es auch ein Stück weit zeigen wollen. Also es ist auch eine Möglichkeit, es gibt ja so, wie es bei Alkohol auch diese hochfunktionierenden Trinker gibt, gibt es auch hochfunktionierende Depressive, die ganz normal arbeiten, die ganz normal ihren Alltag leben und wo es ganz, ganz lange niemand merkt und die es wahnsinnig gut verstecken können. Ich glaube schon, wenn du Menschen näher kennst, dann merkst du, dass irgendwas ist. Aber du merkst nicht unbedingt, dass derjenige depressiv ist.
Die Gefahr ist wahrscheinlich, dass man zunächst mal denkt, puh, der hat einen schlechten Tag, der hat eine
genau.
schlechte Woche, einen schlechten Monat. Also ich meine, das kenne ich ja von mir auch. Ja. Also gestern war so ein Tag, ja, die Sonne schien, war eigentlich alles gut und ich hatte totale Scheißlaune und ich kann gar nicht sagen, warum. Das hat, überkommt mich dann. Aber das ist eben fernab einer Depression, sondern einfach nur mal, also bei mir ist es denn eine schlechte Laune.
Ja.
Und kann man denn, wenn jemand sowas häufiger hat oder häufiger zeigt, daraus ableiten, dass das ernst sein kann oder ernst ist?
Es kommt immer darauf an, glaube ich, wie sehr derjenige einen ranlässt. Wenn jemand da komplett mauert, dann kannst du nicht viel tun. Aber ich glaube, dass es schon Momente gibt, in denen nahe Angehörige Zugang hätten.
Hm.
Also, dass es Momente in der Depression gibt. Irgendwann gibt es den wahrscheinlich nicht mehr, wenn du richtig schwer depressiv bist und bei ihr jetzt oder bei jedem, der Suizid begeht, der die Entscheidung schon getroffen hat, glaube ich, kannst du machen, was du willst. Da kannst du es nicht mehr verändern. Wenn es an dem Tag nicht passiert wäre, wäre es an einem anderen Tag passiert. Aber ich glaube, bis dahin, also ich kann nur von mir sprechen und bei mir, also war Suizid eigentlich in dem Fall nie wirklich ein Thema, weil ich also schon in meinem Kopf früher, als ich depressiv war, aber ich habe mich sehr schnell dagegen entschieden. Und das war für mich auch eine langfristige Entscheidung. Und ich weiß aber, dass zu der Zeit ich schon auch offen gewesen wäre dafür, Hilfe anzunehmen. Das, also sie hat auch anderen immer Hilfe bei Depressionen angeboten. Und ich habe ihr noch von meiner Freundin erzählt, die letztes Jahr nach der Geburt von ihrem Baby so eine Manie bekommen hat und dann auch sehr krank geworden ist durch die Geburt. Und da hat sie noch gesagt, ja, so jemand braucht unbedingt Hilfe. Und bei mir hat sie ja auch gesagt, wann ich Hilfe brauche und wie. Und ich glaube, wenn jemand das erste Mal schwer depressiv wird, jetzt nicht, klar, es gibt ja diese Kategorien leicht, mittelschwer, schwer, da musst du verschiedene Kriterien erfüllen in so einem Diagnostikkatalog. Und wenn das erste Mal schwer depressiv bist, glaube ich, brauchst du eine Klinik. Ich glaube nicht, dass du das erste Mal schwer depressiv wirklich gut alleine damit klarkommst. Und dann ist wieder das Problem, dass es ja gesellschaftlich schon als Schwäche angesehen wird. Also es ist bei mir heute noch so, dass dann nahe Leute eher sagen, boah, du hast schon wieder nicht aufgeräumt oder deine Haare liegen heute scheiße oder irgendwie sowas. Und das sind dann Sachen, die ich in dem Moment nicht anders konnte. Aber es wird dann so gesehen wie, boah, derjenige ist gerade mal wieder ein bisschen antriebslos. Oder obwohl es ja bekannt ist, dass ich Depressionen habe, ist es immer wieder so, dass das Umfeld ein ja noch kleiner macht, würde ich sagen, indem es den Zusammenhang dann nicht herstellt, obwohl er schon bekannt ist. Also dieses sich immer wieder auch rechtfertigen müssen und es als Schwäche anzusehen, das verstärkt es ja dann am Ende noch irgendwie. Also dann ist derjenige unzuverlässig, sagt, Treffen ab, ist gerade ein bisschen komisch und dann diese Sprüche wie, ach, schlaf mal eine Nacht drüber oder beweg dich mal ein bisschen mehr oder kauf dir was Schönes, weiß ich nicht, sowas alles. Das hilft einem Depressiven überhaupt nicht. Es gibt viele Dinge, die depressiven Menschen helfen könnten, aber das gehört nicht dazu. Und ich finde, es ist gar nicht schwer, wenn man einmal weiß, wie man mit sowas umgeht, das auch zu tun. Aber viele sind auch nicht offen dafür, da mal näher
Ja,
hinzugucken.
da sprechen wir gleich mal drüber, was denn eine richtige Herangehensweise für Außenstehende wäre. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Problem natürlich ist, eine Depression sieht man nicht, ja. Man sieht, wenn jemand betrunken ist, man sieht, wenn jemand körperlich behindert ist, man weiß, wenn jemand geistig behindert ist. Eine Depression ist ja nicht für Außenstehende immer so präsent.
Genau, und du siehst es nicht, und ich glaube auch, oder ich weiß, dass sich das auch niemand, der es selber nicht hatte, vorstellen kann, wie es sich anfühlt. Und das ist auch
Ja.
normal. Und das könnte ich mir, das ist manchmal sogar so zwischen depressiven Episoden, bei mir kommen die jetzt so ein, zweimal im Jahr eigentlich in der Regel. Dazwischen weiß ich auch nicht mehr, wie sich das anfühlt. Ich weiß erst wieder, wie es ist, wenn es dann da ist.
Okay.
Das grunddepressive Gefühl, das ist einfach, ich kann total verstehen, wenn jemand, dass der es lange hat, sagt, er hält es nicht mehr aus. Einfach, du findest Sachen schön, du baust dir was auf, du hast Hobbys, du hast Freunde, du hast Familie, und in dem Moment, wo du depressiv bist, ist das alles wie ausradiert, weil du nichts davon mehr fühlst. Also nichts Positives fühlst du mehr. Und alles, was du machst, ergibt überhaupt keinen Sinn für dich. Und das bleibt dann nicht mal ein, zwei Tage so. So manche sagen, ah, gestern war ich mal depressiv. Nee, das waren aber keine Depressionen. Das ist dann, wie du gesagt hast, dann hatte ich schlechte Laune oder hatte mal einen
Ja.
traurigen Tag. Aber viele Menschen haben das über einen ganz langen Zeitraum. Und das auszuhalten, kann man sich nicht vorstellen, wenn man es mal nicht noch mal ausgehalten hat. Also, wenn ich das jetzt etliche Male erlebt hätte, könnte ich mir das auch nicht vorstellen.
Wie lang ist denn so ein, kann denn so ein Zeitraum sein?
Also mindestens 2 Wochen ist es ja laut den Kriterien, und dann
Okay.
kann es auch einige Monate sein. Also bei mir sind es meistens so, ich weiß nicht, 6 bis 8 Wochen würde ich schätzen.
Kündigt
Und
sich
ich.
das für dich an oder ist es, wachst du auf oder ist es von einem auf den anderen Moment?
Also es gibt schon so Frühzeichen, dass ich jetzt, keine Ahnung, dass es wieder ein bisschen unordentlicher bei mir aussieht oder dass ich keine Lust habe, zu irgendeinem Termin zu fahren oder solche Kleinigkeiten, die sich dann summieren. Aber es kann auch einfach mal so passieren. Also es kann auch einfach so sein, dass ich plötzlich, bei mir ist es manchmal auch wirklich durch ein Ereignis, durch irgendwas sehr Belastendes. Aber ja, manchmal kündigt sich es auch nicht an. Dann merke ich
Und
einfach, okay, das ist jetzt wieder so.
Puh, ich versuche das jetzt gerade mal einzuordnen, wenn jemand, ich sage, ich nenne es jetzt mal, häufiger schlechte Laune hat und erkennt, puh, das war jetzt nicht nur am Sonntag, obwohl die Sonne schien, sondern das habe ich auch am Montag, am Dienstag und am Mittwoch. Wann ist denn so ein Moment, wo sich jemand, der jetzt von Depression noch nie was gehört hat, ernsthaft Gedanken machen sollte.
Ich glaube, das würde derjenige merken, wann es anders ist, weil es sich deutlich anders anfühlt als einen schlechten Tag haben.
Ah, okay.
Also wenn derjenige jetzt darüber nachdenkt, plötzlich, dass sein Leben eigentlich gar keinen Sinn mehr macht. Oder ich hatte das früher ganz oft, als ich auch in Kliniken war, dass ich dann zum Beispiel, jetzt nur als Beispiel, als Alltagssituation in dem Speisesaal war und mir da was zu essen auf dem Teller getan habe und die ganze Zeit gedacht habe, wie sinnlos das eigentlich gerade ist, dass ich jetzt was esse. So. Oder seit wirklich, du stehst auf der grünen Wiese, die Sonne scheint, dein Hund springt rum, du müsstest eigentlich gerade, du denkst, du weißt, in dem Moment müsstest du eigentlich gerade dich total gut fühlen. Aber du fühlst nichts, außer dass du willst, dass es aufhört. Und darum glaube ich auch, dass Suizidalität nicht ist, dass man wirklich tot sein möchte. Es ist einfach nur, dass derjenige möchte, dass diese Situation aufhört. Dieses Gefühl oder Nichtgefühl, diese Verzweiflung. Das soll aufhören. Und man kann sich in dem Moment gar nicht vorstellen, dass das jemals von alleine wieder aufhört. Oder was man machen muss. Und der Weg daraus ist ja trotzdem kleine Dinge zu tun. Auch wenn sie sich sinnlos anfühlen. Und das zu machen, bis es sich irgendwann dann doch wieder ein bisschen sinnvoll anfühlt.
Kann man das lernen?
Schon. Aber es dauert eben immer etwas. Also es ist dann irrer Aufwand für einen selber, zu sagen, okay, ich gehe jetzt trotzdem raus, obwohl ich nichts fühle und sich das ausschließlich anstrengend anfühlt. Aber wenn ich das jetzt, keine Ahnung, 2 Wochen so mache, weiß ich, dass ich irgendwann Stück für Stück wieder was fühle und dass es dann wieder okay wird. Also du hast eine Depression, also diese Definition nennt man ja oft auch in Therapien. Du hast ein Gefühl, aber du bist mehr als das Gefühl. Auch wenn du dich fühlst, als würde die Depression gerade alles sein, als wärst du die Depression, bist du ja viel mehr als das und das ist gerade irgendwie nicht da.
Okay, puh, das ist schwierig für mich nachzuvollziehen, ehrlich
Ja,
gesagt, im
sag ich, das
Moment.
kann man auch nicht nachvollziehen. Das ist auch völlig okay.
Also mir wird jetzt, ich finde das so ein bisschen gruselig, ehrlich gesagt, Eva, weil ich, also ich kenne das ja auch, ja, dass ich schlechte Phasen habe, aber ich würde immer sagen, dass ich weit weg davon bin, depressiv zu sein.
Ja.
Für mich fehlt jetzt so ein bisschen diese Einordnung. Ja, ich weiß, dass ich Dinge tue oder Menschen habe, die, mit denen ich Freude habe, wenn die denn da sind. Ist das ein Kriterium schon zu sagen, ich bin nicht depressiv, sondern ich habe dann eben einfach mal schlechte Laune? Oder wie ist das zu
Wenn
sehen?
du es jetzt ganz theoretisch haben willst, können wir die Kriterien ja mal durchgehen.
Ja, bitte.
Also es gibt 3 Hauptkriterien. Also du hast diesen Diagnostikkatalog ICD-10, nach dem ja, Krankheiten eingeordnet werden. Und da gibt es 3 Hauptkriterien. Das eine ist gedrückte Stimmung, also deutlich gedrückte Stimmung. Das zweite ist Verlust an Interessen und Freude an irgendwas. Und das dritte ist schnelle Ermüdbarkeit. Und wenn du 2 von den Kriterien mehr als 2 Wochen erfüllst, ist es schon naheliegend, dass du eine Depression hast. Und dann gibt es
2 Wochen
noch,
am Stück.
ja, mindestens.
Ah,
Und
okay, verstehe.
es gibt halt noch diverse Nebenkriterien wie Appetitlosigkeit, dann Gedanken an den Tod und so weiter. Und da bei den Nebenkriterien kommt es halt darauf an, wie viel du erfüllst, ob es eine leichte, mittelschwere oder schwere Depression ist.
Ah, okay. Ja.
Wenn du jetzt stumpf theoretisch haben wollen würdest, wäre es so. Also es muss dann schon 2 Wochen so sein. Und ich würde sagen, wenn du jetzt sagst, du hast schlechte Laune oder dir geht's gerade scheiße, aber du stellst dir vor, gleich kommen deine Freunde zu Besuch und das erfreut dich, würde ich sagen, du bist eher nicht depressiv.
Okay. Ja, ich finde das, ich habe ja einiges gesagt, ja, ich finde das Thema irgendwie, also für mich ganz, ganz, ganz schwierig, insbesondere dann, wenn es dann noch darum geht, über Menschen zu sprechen, die, bei denen das so schlimm war, dass sie sich das Leben genommen haben. Ich finde das unvorstellbar schlimm, ja.
Ich auch,
Weil,
also.
ja, deshalb sprechen wir auch drüber, ja, und weil auch. Und das finde ich so tragisch in dieser Krankheit, dass man als Außenstehender wenig bis nichts machen kann, oder?
Ja, also es ist wirklich so. Also du musst selber viel tun, wenn du depressiv bist und aber auch das vom Außen annehmen. Und so, wenn du das nicht willst oder kannst, hat der Außenstehende eigentlich keine Chance. Ich denke immer noch,
Naja.
es gibt Punkte oder Momente, in denen es möglich ist. Aber es ist halt so wichtig, weil wenn man mal so guckt, wie häufig Depressionen vorkommen, kennt jeder von uns mindestens 5 Personen, die irgendwo betroffen sind. Statistisch gesehen. Und das ist viel. Und
Ja. Oh.
also so tabuisieren, zum Beispiel auch wenn jemand jetzt Suizid begeht, dann hinterher wird das so totgeschwiegen. Also dann ist derjenige einfach weg. Wäre die jetzt bei einem Unfall gestorben, würde jeder erzählen und überall würde stehen, oh mein Gott, die Frau ist einem Unfall gestorben, wie schrecklich. Aber weil es diese Art und Weise war, wird das, ist die halt einfach nicht mehr da.
Darf ich mal eine steile These äußern? Kann es sein, dass wenn sich jemand umbringt, das Umfeld denkt, Scheiße, warum habe ich nichts vorher getan? Warum habe ich es nicht gemerkt?
Auf jeden Fall. Also
Und
ist
deshalb nicht drüber reden möchte?
das auf jeden Fall. Also ich habe ja sogar gedacht, ich meine, ich war ihre Patientin und wir haben oft über meine Themen gesprochen. Und ich habe gedacht, ich hatte im Februar noch einen Termin bei ihr und das war der Tag, an dem ich auf einer anderen Beerdigung war. Also da ist ja jemand bei mir im Chor gewesen, der relativ schnell an einem Hirntumor gestorben ist. Und wir haben im Hospiz für ihn gesungen und wir haben auf so einer Trauerfeier gesungen. Und ich hatte an dem Tag dieser Trauerfeier noch einen Termin mit meiner Frauenärztin. Ja. Und ich habe den abgesagt und habe eine E-Mail geschrieben, weil wir hatten immer E-Mail-Kontakt, dass ich nicht kommen kann, weil es mich gerade sehr belastet, weil ich auf der Trauerfeier war und wir da welche Lieder wieder gesungen haben und so. Und dass ich dann einen neuen Termin ausmachen würde. Und sie meinte, hat zurückgeschrieben, ja, kein Problem, kann sie total verstehen, ich soll einen neuen Termin ausmachen. Und das war's dann eigentlich, ne? Also das war dann unser Kontakt. Und ich denke da selbst schon, wenn ich jetzt noch hingegangen wäre, hätte ich dann was gemerkt? Hätte ich was tun können? Nee, natürlich nicht. Sie hätte mir das nie gezeigt. Aber trotzdem fragt man sich das und Angehörige fragen sich das ja noch mehr. Wenn jetzt deine Frau plötzlich Suizid begeht, würdest du auch denken, hätte ich was tun können? Wann hätte ich was tun können? Aber ich
Ja.
glaube, da kannst du dir diese Gedanken auch schenken, weil du konntest nichts machen.
Nee, aber weißt du, ich glaube, das sagt sich,
Ja,
ja.
natürlich.
Also, und deshalb glaube ich, ja, ich möchte da vielleicht das Umfeld ein bisschen, oder ich verstehe das Umfeld, wenn es sagt, wir schweigen das mehr oder weniger tot, weil alle, glaube ich, echt ein großes Paket damit zu tragen haben.
Ja.
Ja, ich hatte mal eine Kundin damals bei der Bank, die hatten eine Pflegetochter sozusagen, die sich mit 19 oder 20 Jahren das Leben genommen hat und die war am Boden zerstört. Ja, und die hat gesagt, hey, ja, der ging es mal nicht so gut, aber so. Und dann bringt die sich um von heute auf morgen, ja. Und
Ja.
die Frau ist damit nicht klar, die ganze Familie ist damit nicht zurechtgekommen.
Das kann ich total verstehen, weil es ist ja auch irgendwo so ein sinnloser Tod, weil irgendwie denke ich jetzt auch immer noch, wenn ich an sie denke, ich kann das nicht mit der Person übereinbringen, die ich kannte. Null. Also für mich war sie Lebensfreude pur und hat ihr Leben wirklich ganz krass geliebt und genossen und hat das auch ausgestrahlt. Und dass aus so einem Menschen dann so schnell durch Depressionen sowas wird, ich glaube, wenn man das vor einem Jahr ihr erzählt hätte, hätte sie das niemals geglaubt. Und deswegen finde ich schon, dass man aufmerksam dafür sein sollte, für die Thematik, dass es jeden treffen kann. Und dass man dann vielleicht weiß, was man tun kann oder wie man jemandem helfen kann, soweit es möglich ist. Verhindern kann man es sicherlich oft nicht. Aber allein, dass diese Schwelle so hoch ist, für jemanden, der betroffen ist, darüber zu sprechen oder sich selbst findet er ja schwach deswegen. Aber er würde sich nie schwach fühlen, wenn er jetzt keine Ahnung, Krebs oder Diabetes oder weiß ich nicht was hätte. Das ist
Ja.
auch eine Erkrankung.
Deshalb möchte ich über zwei Dinge sprechen gleich. A, was tun, können wir als Außenstehende tun? B, wie können wir erkennen, dass jemand oder anders, A, wie können wir erkennen, dass jemand möglicherweise depressiv ist? B, was können wir dann tun? Und noch wichtiger, was kann eine betroffene Person tun, wenn sie erkennt, hey, bei mir ist es
Ja.
möglicherweise so?
Ja.
Womit fangen wir an?
Such dir was aus.
Okay, dann fangen wir mal an mit der Frage, woran kann ich erkennen, dass jemand unter Depression leidet?
Also ich würde sagen, als wenn du jemanden gut kennst, würdest du erstmal merken, dass derjenige sich irgendwie anders verhält als sonst. Also am Beispiel von meiner Ärztin habe ich jetzt so gedacht, ich habe die Jahre vorher schon manchmal gedacht, ich bin da super gerne hingegangen, aber manchmal fand ich sie ein bisschen komisch. Aber ich würde das im Nachhinein auch nur als ein bisschen komisch bezeichnen. Zum Beispiel habe ich immer so einen bunt bemalten Stein mitgebracht in der Corona-Zeit, den man so an die Anmeldung legen kann mit Masken drauf und so. Eigentlich ganz süß. Und ich habe den auch anderen Ärzten mitgebracht, die haben sich alle total gefreut. Und sie hat ihn in die Hand genommen und hat gesagt, hä? Was ist denn das? Was mache ich da jetzt mit? Und da habe ich halt gedacht, ist gerade irgendwie komisch. Aber vielleicht war das schon so ein, sie kann mit solchen schönen Dingen gerade in dem Moment auch nichts anfangen. Oder jemand zieht sich mehr zurück vielleicht. Dass du merkst, jemand redet weniger, ist lieber für sich und das über längere Zeit.
So, ich hab in meinem Umfeld jemanden, den ich sehr mag, den ich gerne treffe. Und wenn wir uns treffen, ist es immer lustig. So,
Ja.
jetzt rufe ich den an, sag, lass uns mal treffen. Ja, ich melde mich nächste Woche, trinken wir einen Kaffee. Ja, macht er nicht. Ich schreibe ihm eine WhatsApp, hey, wir wollten uns treffen, was ist los? Kommt eine Woche keine Antwort. Kommt, machen wir. So, drei, viermal, dann frage ich das Umfeld, die erleben das auch bei dieser Person. Ja. Dann spreche ich mit der Frau, ja, weil ich sage, hey, was ist mit deinem Mann los? Ich mache mir Sorgen. Dann sagt sie, ja, der sitzt hier auf dem Sofa und ist die Woche über nicht da und am Wochenende hat er irgendwie Bock auf gar nichts. So,
ja.
Da gehen doch bei mir, also ging ohnehin schon, aber jetzt, wo wir sprechen, noch mehr, gehen doch alle Lampen an.
Ja, also ich finde, ich frage dann nach. Also ich frage dann nicht, was ist los? Ich frage dann, was brauchst du gerade? Oder kann ich dir gerade bei irgendwas helfen? Oder so.
Und wenn die Antwort nö ist, nö, ich arbeite halt viel, nö, ich bin einfach erschöpft.
Dann kannst du wahrscheinlich nichts machen. Also dieses Aushalten, dass man manchmal nichts machen kann, ist das Schwerste, glaube ich. Aber ich glaube, manche warten auch darauf, dass man offene Fragen stellt. Also wirklich, was brauchst du? Wie kann ich dich unterstützen? Oder vielleicht einfach trotzdem mal hinfahren, auch wenn er gerade sagt, ich habe keinen Bock auf nichts, weil während du dann da bist, ist es vielleicht dann doch wieder minimal schön für ihn. Und er merkt dann, dass er nicht alleine gelassen ist, dass er sich wahrscheinlich eh schon fühlt, weil er sich gerade eben depressiv fühlt. Sondern weil er merkt, meine Leute sind trotzdem noch da und die sind hartnäckig und bleiben, auch wenn ich gerade mal nicht so funktioniere wie sonst.
Naja, das eine bringt ja das andere, ja. Wenn sich jemand zurückzieht, dann ziehen sich irgendwann auch die anderen zurück. Und ich habe das bei mir erlebt, gebe ich gerne zu, ja, dass ich dann irgendwann auch bockig werde und sage so, naja, wenn der sich nicht melden würde, melde ich mich halt auch nicht mehr, ja. Und in dem Fall mache ich mir halt echt ernsthaft Gedanken. Ich weiß von anderen, die sich nicht melden, da weiß ich, okay, ey, kleine Kinder oder Job und der ist froh, wenn er abends bei seiner Frau ist oder. Gibt es ja viele Gründe.
Genau.
Und das darf man denn, also finde ich, sollte man denn nicht zu persönlich nehmen, ja, sondern sagen, okay, der hat jetzt im Moment andere Prioritäten und wenn wir uns dann treffen, alles gut. Aber in dem Fall ist es halt nicht nur so, dass er sich vom Umfeld zurückzieht, sondern sogar anscheinend von seiner eigenen Frau. Und das ist, glaube ich, dann wirklich schlimm, oder?
Ja, das finde ich halt eben auch schlimm. Und du kannst nur eben, das ist, macht es ja dann auch wieder schwieriger. Ich verstehe voll, ich habe das auch schon oft erlebt, dass Leute dann sauer sind, weil ich Termine öfter abgesagt habe, plötzlich unzuverlässig wirke, obwohl ich das wirklich nicht bin. Im Normalfall. Und ich kann das dann ja sogar verstehen. Denke ich auch immer, die finden es gerade anstrengend, mit mir Kontakt zu haben, aber die wissen nicht, wie anstrengend ich das gerade finde, mit mir selber Kontakt zu haben. Und es ist ja, ich habe 24 Stunden am Tag mit mir zusammen und ich finde dadurch, dass andere sich dann noch mehr zurückziehen auch und dann natürlich bockig reagieren, was ich auch verstehen kann, macht mir das ja aber in dem Moment nur noch mehr Schuldgefühle. Das macht ja noch mehr ein, du bist schwach, du kriegst es nicht gebacken, siehst du, die mögen dich jetzt auch nicht mehr. Der meldet sich jetzt schon gar nicht mehr. Und
ja,
daher
ja,
finde ich es total schwierig, weil wenn jemand hartnäckig ist und dann trotzdem hinfährt und guckt, was los ist, besteht natürlich die Option, dass dein Kumpel dann trotzdem nichts sagt. Es besteht aber auch eine kleine Option, dass er dann sagt, ey, mir geht's echt gerade momentan nicht gut. Irgendwie ist es doch jetzt ganz schön, dass du vorbeigekommen bist. Trotz allem.
Ja.
Es kommt darauf an, wie weit er in der Depression ist. Ich glaube, dass es irgendwo so ein Point of No Return gibt. Bei schweren Depressionen. Und dann kann keiner mehr was machen. Aber ich kann nur von mir sagen, bis dahin gibt es viele andere Punkte, wo noch was möglich gewesen wäre. Und da wird es einem eben nicht so leicht gemacht.
Ja, also warte mal, wir haben jetzt drüber gesprochen, woran erkenne ich, dass jemand depressiv ist?
Ja.
Du hast gesagt, der verändert sich,
zieht
sich zurück, kann man das auch sagen?
Zieht sich zurück, wenn du ganz gut bist, siehst du, dass die Augen irgendwie anders aussehen. Vielleicht vermeidet derjenige Blickkontakt oder so.
Okay.
Aber dein Gesicht kannst du immer irgendwie verstellen und quasi eine Maske tragen, aber deine Augen eigentlich nicht.
Puh,
Und
das
jetzt
war denn
bin
schon die
ich,
hohe Schule, oder?
weil ich gedacht habe, ich hatte jetzt bei der Trauerfeier ein Foto von meiner Ärztin gesehen. Da sah die ganz, ganz schlimm drauf aus. Und ich habe gedacht, warum haben wir dieses Foto dahingestellt? So sah sie nicht aus. Die sah da bestimmt 20 Jahre älter aus, als sie war. Und dann habe ich gedacht, ist das jetzt wirklich in der Corona-Zeit passiert, weil ich sie seit 2 Jahren nur mit FFP2-Maske gesehen habe? Weil es kommt ja auch noch hinzu, dass in dieser Zeit Depressionen auch sehr viel zugenommen haben und
Klar.
Isolation zugenommen hat und auch Suizide zugenommen haben durch Corona. Selbst bei Kindern hat die Rate irgendwie zugenommen. Das ist, glaube ich, auch, das hat es uns allen noch viel schwieriger gemacht, wenn man das Gesicht nicht mehr sieht.
Ja. Klar.
Das fiel mir da auf,
Puh.
als ich gedacht habe, warum habe ich eigentlich nicht gesehen, dass sie so schlecht aussieht? Und eine Freundin, die auch dahin gegangen ist, die auch so ähnlich betroffen ist wie ich, hat auch gesagt, warum habe ich das nicht gesehen? Die sah ganz normal aus, aber wir haben halt die Maske gesehen, ne? Weiß man nicht, ob man mehr erkannt hätte, vielleicht auch nicht. Aber ich glaube schon, dass ich bei jemandem, den ich 10 Jahre kenne, zumindest eine Ahnung gehabt hätte, dass irgendwas nicht stimmt. Wobei ich glaube, dass ich trotzdem als Patientin nichts hätte tun können.
Nee, ich meine, also das wollte ich vorhin schon sagen, ja, du bist da Patientin, warst
Ja.
da Patientin, du, da gehen am Tag, weiß nicht, 50, 70, 100 Leute ein und aus, ja, und du bist, so gern du sie gemocht hast und sie dich vielleicht auch, bist du eine von Tausenden am Ende,
Eben.
ja, und da kannst du nicht für dich den Anspruch haben zu erkennen, dass bei ihr, die ja eine Rolle spielt, ja, hier bin ich die
Ja.
Ärztin, zu Hause bin ich die
Genau.
Mutter und beim Sport bin ich die Sportlerin, dass du da erkennst, dass da was schief hängt. Also da
Ich
müsste
glaube,
das schon so, ja,
das habe ich,
kannst
glaube
du
ich, auch
nicht.
nur gedacht, weil es eben eine nähere Bindung war als bei anderen Patienten, weil wegen meiner PTBS wir sehr viel auch über psychische Dinge gesprochen haben und sie da auch immer ihre Meinung zu psychischen Dingen sehr viel geäußert hat und weil ich mit ihr E-Mail-Kontakt hatte, den andere Patienten nicht hatten. Als damals
Verstehe.
das mit dem Datenschutz kam, dass man plötzlich seinen Ärzten keine E-Mails mehr schreiben durfte wegen der neuen Datenschutzvereinbarung, hat sie sogar überlegt, ob sie eine extra E-Mail-Adresse einrichtet für mich und hat mir dann ihre private E-Mail-Adresse gegeben.
Okay,
Und
ja.
es war schon tiefgründiger, aber trotzdem muss ich ja mir ja eingestehen, dass es einseitig tiefgründiger war. Also ich weiß ja nichts über sie, sie war ja trotzdem in der Ärztin-Position. Und sie hätte mir nichts gesagt, wenn ich da gewesen wäre. Das weiß ich auch. Logisch. Aber trotzdem denkt man halt drüber nach.
Ja, verstehe. Also, jetzt haben wir darüber gesprochen, wie kann man das erkennen? Was kann man tun? Du hast gesagt, offene Fragen stellen.
Ja, und es halt nicht so als Schwäche formulieren. Du hast dies nicht gemacht, du hast schon wieder abgesagt.
Ja.
Mein Gott, was sieht es bei dir wieder chaotisch aus? Du bist nicht fähig, einen Haushalt zu führen. Du siehst heute aber scheiße aus. So, das hilft jetzt nicht so wirklich weiter. Und nicht sowas wie, boah, ich weiß gar nicht, was du hast, dir geht's doch gut. Du hast deine Kinder, du hast deinen Job, du hast Geld. Warum bist du nicht zufrieden damit? Also es nicht in logische Relation setzen. Zum Beispiel ist es auch nicht logisch, wenn jemand irgendwas schafft am Tag und was anderes dann nicht. Dann sagst du, boah, du hast doch heute Morgen auch geschafft, einkaufen zu gehen. Warum hast du es dann nicht geschafft zu duschen? So. Es ist nie logisch. Also psychische Erkrankungen generell sind nie logisch. Und Symptome sind nie logisch. Und es ist halt einfach bei jedem auch wieder irgendwie anders. Aber ich finde es wichtig, dass man trotzdem nicht so die krasse Berührungsangst hat. Weil man kann jetzt nicht so viel falsch machen, wenn man halbwegs empathisch ist und mal nachfragt.
Okay, aber zum Beispiel diese, dass sowas nie logisch ist, ja, das weiß, wusste ich nicht, woher, also.
Ja. Deswegen ärgern sich auch manche Leute. Oh, gestern hast du dich mit dem getroffen, aber mit mir geht heute nicht, oder was? Ah nee, dann ist gestern die Kraft für die nächste Woche schon aufgebraucht. So.
Ja, genau,
Aber
so würde ich das jetzt denken, ehrlich
ja,
gesagt.
aber du wärst dann erstmal sauer, weil du denken würdest, boah, warum hat er mich jetzt hier sitzen lassen? Oder keine Ahnung.
Ja, ich finde das, also nochmal, ja, in der Schule lernst du sowas nicht, im
Nee.
normalen Leben lernst du das auch nicht. Für mich ist das alles komplett neu, ja, was du
Es ist aber
erzählst.
auch vielleicht dein Anspruch dann, also du musst nie den Anspruch haben, es verstehen zu müssen. Also ein Depressiver erwartet von dir nicht, dass du ihn verstehst. Er
Nee,
erwartet,
aber ich
dass du
muss
ihn
es.
akzeptierst.
Ja, genau. Aber diese Akzeptanz bedingt ja ein gewisses Verständnis. Ja, wenn ich weiß, dass die Handlungen eines Depressiven nicht logisch sind
Ja.
oder nicht logisch sein müssen, per se, wie bei einem gesunden Menschen, wenn ich das weiß, dann kann ich mich darauf einstellen. Wenn ich es aber
Ja.
nicht weiß, dann reagiere ich halt in Tüdelchen falsch.
Ja.
Ja, indem ich eben sage, Moment mal, mit Paul hast du dich getroffen, mit mir triffst du dich nicht. So, ja, genau, weil ich dann
Genau, und der
denke,
Depressive denkt dann, siehst du, ich hab's doch gewusst, ich bin scheiße, ich bin zu nichts in der Lage.
ja, aber das, ja, es
So
ist,
ist es
ja, es
dann eben.
ist tragisch, ja, genau,
Ja.
das ist,
Es ist halt einfach ein so sensibles Thema, aber irgendwie, man kann drüber sprechen dann. Also du kannst nachfragen, du kannst, wenn du es nicht vorwurfsvoll machst, kannst du ja,
ja.
oder ich glaube, die meisten Menschen interessiert es auch einfach nicht. Die wollen da nicht hintergucken oder die wollen es nicht verstehen, bis sie irgendwann jemanden in ihrer Familie oder in ihrem Freundeskreis haben, der sich umbringt. Und dann haben sie plötzlich doch ein bisschen Interesse am Thema. Oder bis
Ja,
sie was kriegen.
naja,
Aber
guck mal, wenn ich jetzt nicht den Podcast hätte, würde ich mich da ehrlich gesagt auch nicht für interessieren, weil ich es einfach gruselig finde, das Thema, ja,
ja,
also
aber dann würde vielleicht
zugegebenermaßen.
in 10 Jahren irgendwer in deinem Umfeld sowas haben
Ja, klar, genau,
und
ja.
informiert bist, kannst du da anders dann mit umgehen.
Deshalb ist es ja auch wichtig, ein bisschen weiter zu gucken. Und genau, ja, wie du sagst, ja, jeder Fünfte im Umfeld. Ja, also bei mir ahne ich dann zumindest, wo ich mal anfangen müsste zu zählen. Das ist
Ja.
eben, ja, weiß, was ich als nächstes, wenn wir aufgelegt haben, zu tun habe. Das ist, ja, nee, wirklich. Ich finde, das ist wichtig, ja. Und
Ja.
wie du schon sagst, ja, wenn es zu spät ist, dann ist es halt zu spät. Da kannst du nicht sagen, okay, jetzt interessiere ich mich mal für das Thema. Nur schade, dass die Person schon nicht mehr lebt oder.
Ja, ich meine, es liegt nie in deiner Verantwortung, sondern immer noch in der Verantwortung von der Person. Aber das Umfeld kann es einem schon stückweise leichter machen.
So, angenommen, ich stelle jetzt fest, ich höre jetzt diesen Podcast und merke, puh, seit 3 Wochen geht es mir richtig scheiße. Also, und ich kann gar nicht sagen, warum. Ja, es gab keinen Auslöser.
Ja.
Ich sehe gut aus, ich habe Geld auf dem Konto, meine Familie liebt mich und trotzdem komme ich nicht aus dem, also geht es mir einfach schlecht.
Ja.
Was tue ich dann?
Also ich würde, falls du einen hast, zum Hausarzt gehen.
Jetzt
Weil,
habe ich
also,
einen, ja, ich habe einen Hausarzt.
ja, ich finde es nämlich auch total wichtig, einen guten Hausarzt zu haben. Ich habe jetzt auch eine gute Hausärztin. Also wenn es mir wieder sehr schlecht geht, sage ich ihr als erstes mal Bescheid. Weil sie dann schon, also wenn es das erste Mal bei dir wäre, müsstest du dann gucken, wie weit das geht, das schlecht fühlen. Also wenn du jetzt darüber nachdenkst, dass du es nicht mehr aushältst und einfach nur willst, dass es aufhört und du nicht sicher beantworten kannst, dass du dir nichts antun willst, würde ich vielleicht bei der ersten Depression in eine Klinik gehen. Wenn du schon Erfahrung damit hast und nur merkst, es kommt wieder eine depressive Episode, hast du vielleicht schon Dinge gelernt, die dir langfristig ein bisschen helfen, weißt vielleicht schon, dass es ja vorbeigeht, so scheiße es sich anfühlt, und dann reicht dir vielleicht, wie mir, dann einmal in der Woche bei meiner Hausärztin vorbeizugucken, kurz mit der zu reden, noch ein paar andere sichere Punkte einzubauen, ein paar Kontakte einzubauen, die mir gut tun, wo ich offen sein kann. Und das muss jetzt nicht die Kernfamilie sein. Also ich meine jetzt wirklich so professionelle Kontakte oder Freundinnen, die vielleicht auch weiter weg sind, die einen gut verstehen können. Also ich muss jetzt nicht deine Frau verstehen, ich muss nicht deine Kinder verstehen. Das ist vielleicht ein bisschen auch ein bisschen viel verlangt und ein bisschen schwierig. Aber es wäre wichtig, dass du jemanden hast, mit dem du dich darüber austauschen kannst.
Was könnten denn noch professionelle Kontakte sein, wenn ich jetzt sage, eigentlich habe ich gar keine Freunde und ich habe gar keine Familie?
Es gibt ja auch, wie es zum Alkoholthema gibt, gibt es bei Facebook auch Depressionsgruppen oder Selbsthilfegruppen oder sowas vielleicht. Wobei ich da immer vorsichtig bin, für mich sind Selbsthilfegruppen in dem Rahmen nichts, weil es ganz schnell in die Richtung geht, dass alle nur sagen, wie schlecht es ihnen geht. Nein, mir geht's schlechter, nein, mir geht's schlechter.
Und ich will nicht okay.
Das ist halt nicht eins, aber bei mir ist es wirklich so ein Helfernetz aus verschiedenen Ärzten, die ich über die Zeit kennengelernt habe, weil eine Person alleine kann das auch nicht auffangen, wenn jemand depressiv ist, da wärst du zu viel. Ich habe dann halt mehrere. Ich habe eine Hautärztin, die eigentlich für meine Haut zuständig ist, die ist aber mir hier schräg gegenüber im Ärztehaus. Und als meine Ärztin jetzt gestorben ist, weil ich hatte eigentlich meine Hausärztin, meine Hautärztin und die Ärztin, die sich jetzt das Leben genommen hat und die sich das Leben genommen hat, weil die ich von allen am allerlängsten kannte und am besten kannte. Und die schon am stabilsten eigentlich in meinem Helfernetz war. Und ich bin dann zu meiner Hautärztin gegangen, die sie auch kannte. Und dann haben wir geredet, wir lagen uns dann ein bisschen heulend im Arm. Und das hat dann auch schon ein bisschen geholfen, zu wissen, dass nicht alles wegbricht. Also dass Leute da sind, wo ich jetzt sagen kann, ich kann da anrufen, wenn es mir gerade scheiße geht. Und wenn ich die nicht habe, ich wollte es eigentlich noch ausprobieren vor unserer Aufnahme. Das sagen ja mal alle, ruf die Nummer gegen Kummer an. Ich habe überlegt, was eigentlich passiert, wenn man da anruft. Aber ich habe es gestern nicht mehr geschafft.
Nummer gegen Kummer, aber das muss ich mal eben googeln.
Auswendig, aber auf jeden Fall kann man da anrufen und da ist immer jemand da. Und ich hatte gestern überlegt, habe es aber nicht mehr geschafft, ob ich da mal anrufe und potenziell mal gucke, was sie dann für einen tun können, wenn man da anruft. Könnte man ja mal ausprobieren. Oder jemand, der weiß, dass er zu Depressionen neigt, könnte ja mal ausprobieren, da anzurufen, damit er schon weiß, was ihn erwartet und die Hürde nicht so groß ist, wenn da mal wirklich Bedarf ist.
Es gibt hier Kinder- und Jugendtelefon 1163 mal die 1.
Genau, und das gibt es auch für Erwachsene.
Dann gibt es Elterntelefon, das ist für Eltern 0800 111 055 0.
Das heißt Nummer gegen Kummer, glaube ich.
Genau.
Ja, und da kannst
du
ja
Beratung für Eltern, aber das ist aber hier Beratung für Kinder und Jugendliche, Beratung für Eltern. Wenn ich jetzt weder das eine noch das andere bin, zur Beratung.
Vielleicht auch.
Online-Beratung. Komisch.
Das gibt es auf jeden Fall auch so generell, glaube ich.
Für Nicht-Eltern, Nicht-Kinder.
Ja, sonst einfach bei einer von denen anrufen und sagt, du bist keine Eltern und kein Kind, aber dir geht es trotzdem gerade scheiße. Da könnte ja auch was bei rumkommen.
Ja, aber das finde ich ja, das ist ja merkwürdig. Aber warte mal.
Also ich google das auch mal gerade.
Hilfetelefon. Psychologischer Notdienst. Okay.
Nummer gegen Kummer.de.
Ja.
Ja, stimmt. Kinder- und Jugend- und Elterntelefon.
Okay, das ist.
Ja, aber hier steht ja, wir helfen bei allen Fragen, Sorgen und Problemen. Ich glaube, da musst du keine Eltern für sein.
Nee. Okay.
Weiß ich nicht, aber könnte man ja mal ausprobieren. Oder wie gesagt, Online-Beratung gibt es dann ja auch. Man könnte sogar eine E-Mail schreiben, wenn man so die Telefonhürde hat, dass man vielleicht gerade nicht sprechen kann oder möchte. Und ansonsten, ja, wenn man schon mal depressiv war, ist es halt hilfreich, so ein Netz zu haben. Und auch vielleicht Kontakte privat zu haben, auch wenn sie weiter weg sind, an die man sich wenden, wo man einfach mal quatschen kann oder wo man sich nicht erklären muss. Also wenn man einmal mit Depressionen in der Klinik war, hat man vermutlich auch Leute kennengelernt, die das auch haben und mit denen man dann sich austauschen kann. Ich habe zum Beispiel immer noch, ich war seit 2019 nicht mehr in der Traumaklinik zum Intervall, aber ich habe immer noch Kontakt zu meiner damaligen Bezugsschwester. Und wenn die mal Wochenenddienst hat, telefonieren wir mal. Und ich habe vor 20 Jahren mal eine Therapie gemacht als Jugendliche. in Münster damals bei einer Therapeutin und mit der habe ich auch immer noch so ein, zweimal im Jahr Kontakt. Und wenn ich weiß, es wäre irgendwas, könnte ich da auch anrufen. Und die hat jetzt auch mit mir länger telefoniert, nachdem das passiert ist. Das hat mir richtig gut getan.
Ja. Wie geht's dir denn jetzt damit?
Es ist total gemischt. Also die erste Zeit war echt so Schock, würde ich sagen. Und ich war wirklich sehr, sehr traurig und konnte es einfach nicht fassen. Und jetzt ist es so eine Mischung. Also zwischendurch geht es mir wieder ganz gut. Und das ist ja bei Trauer immer so, die kommt dann so in Wellen. Also dann kommt es auch mal wieder mega doll an und ich kann es überhaupt nicht fassen, dass sie nicht mehr da ist. Und ich will einfach, dass es nicht passiert ist. Aber das bringt einen ja auch nicht weiter.
Nicht wirklich, ne?
Und dann kann ich mir das auch nicht vorstellen. Es ist ja, gibt ja auch immer bei Trauer diese Phase, wo du dir nicht vorstellen kannst, dass jemand echt jetzt nicht mehr da ist. Wenn ich da hinfahre, ich war letzte Woche beim Friseur, da habe ich da geparkt, wo ich eigentlich bei ihr auch immer geparkt habe. Ich habe gedacht, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt nicht da zu dieser Praxis gehen kann und ich komme gleich. So. Ist das so ein, ist ja kein linearer Prozess, wenn
Ne.
jemand stirbt. Und das ist auch okay und ich finde, das darf auch okay sein. Und ich finde es auch wichtig, wenn du was verarbeitest, weil ich eben auch diese Traumageschichte habe, dass du es auch fühlst und dass du es auch erlebst und dass du es nicht nur wegmachst. Es ist ja auch noch
Genau.
so ein Problem, wir dürfen unsere Gefühle nicht zeigen und wir bewerten unsere Gefühle immer so krass. Du darfst jetzt eigentlich nicht traurig sein, weil es war deine Ärztin und nicht deine Freundin. Oder jetzt hast du aber mal genug geheult, jetzt sind ja schon 3 Tage um. Oder so. Wenn ich dann
Naja.
denke, ganz ehrlich, ich heule jetzt lieber 3 Wochen und dafür ist es dann nicht traumatisch verarbeitet worden, als dass ich mich jetzt rund um die Uhr ablenke. Ich lenke mich auch ab, keine Frage, aber eben nicht die ganze Zeit.
Ja, klar, da könnte man ja dann zum nächsten Thema kommen, dass man Straßendrogen oder Alkohol nimmt, ja, um das
Genau,
irgendwie
das war jetzt für mich
wegzukriegen.
auch echt interessant, weil es das erste Ereignis dieser Art war, wo ich ja weder trinke noch rauche und keine Option hatte, es zu betäuben. Und das war wirklich ungewohnt. Aber natürlich war es richtig so.
Ja.
Aber ich kannte das halt so nicht, weil ich früher eben getrunken habe oder eine nach der anderen geraucht habe. Und jetzt musste ich da eben durch. Und mir war das dann eben sehr wichtig, auch zur Trauerfeier zu gehen. Die war auch richtig groß und also die Beerdigung war dann mit der Familie nur die Trauerfeier war öffentlich. Und da waren auch sehr viele Leute. Ich habe erst gedacht, steht mir das zu, dahin zu gehen? Und dann habe ich gedacht, warum eigentlich nicht? Und es waren auch wirklich richtig viele Leute da und darum war es auch okay. Und das fand ich aber nicht so schlimm, weil ich da das Gefühl habe, ich weiß nicht, ob du es kennst von Trauerfeiern. Ich hatte so das Gefühl, da ist sie nicht. Also so dieses steife Kirchliche da mit dem Foto und der Musik und so. Hab ich gedacht, wegen so einer steifen katholischen Situation, das hätte sie, glaube ich, nicht gewollt.
Die letzte Trauerfeier, auf der ich war, da war ich mit meinen Kindern und da haben wir tatsächlich auch gelacht, ja, weil es irgendwie
Voll
eine absurde
schön.
Situation war und mein Sohn meinte, dann könnte ich mir nicht so einen Kranz nehmen und nachher umhängen wie so ein Siegerding.
Ja, es ist auch in
Also,
anderen Kulturen sind Trauerfeiern auch anders. Da ist das
ja.
offen, da wird auch gelacht und gelebt und das Leben von der Person gefeiert und nicht dieses wirklich steife, alle in Schwarz sitzen da und weinen. Natürlich fange ich dann auch an zu heulen, aber dann denke ich, das bringt ihr jetzt nichts und das wird sie auch so nicht wollen.
Ja, das stimmt.
Ich war vorher ja auf der Trauerfeier von denjenigen vom Chor, wo wir auch gesungen haben. Das fiel mir schwer da, Lieder wie Fields of Gold und sowas zu singen. Aber die fand ich für eine Trauerfeier, wenn man es so sagen kann, eigentlich schön. So war, wie er sich das gewünscht hat vorher und er das auch vorher mit geplant hat. Und es war nicht so steif, es war auch irre traurig, wir haben auch alle geweint. Aber trotzdem hatte es was, was zu ihm passte.
Ja,
So.
das ist natürlich vom Thema nochmal anders, als wenn jemand selbst
Das ist schwierig,
sich
das ist
selbst
ja schon.
tötet,
Ich habe mir darüber nachgedacht, was macht man denn dann, wenn das jemand aus der Familie tut? Es fängt ja schon dabei an, welchen Spruch wähle ich für die Zeitung und so.
Klar,
Und ich habe dann was gewählt und ich dachte mir, Die sind wahrscheinlich noch so unter Schock, dass sie das alles gar nicht so jetzt realisiert haben bis zu dem Zeitpunkt. Das ist ja auch in Ordnung. Und ich wollte mich da auch nicht einmischen. Und als dann am Ende haben die dann noch so eine Szene gemacht, da hätte noch jeder von diesen Hunderten von Leuten nach vorne gehen können und neben der Urne eine Kerze anzünden können. Aber dann stand der Mann mit den Kindern vorne und dann bin ich auch gegangen, weil ich gedacht habe, das ist jetzt echt was. Ich zünde meine Kerze gleich zu Hause an. Wollte meine Familie jetzt auch mal in Ruhe lassen.
Ja, genau. Ich habe übrigens jetzt eben noch mal geguckt, ja, hätte ich im Vorfeld vielleicht machen können, ja. Es gibt die Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention. Die heißt einfach deutsche-depressionshilfe.de. Da gibt es ein Telefon, eine 0800-Nummer, die man anrufen kann.
Ah.
Da gibt es einen
Ja, das ist dann
Selbsttest-Depression.
wahrscheinlich, ja, gibt verschiedene.
Die Erklärung, was ist eine Depression?
Ja.
Ja, das finde ich, bin ich auch wirklich gut. Und großer Punkt, wo finde ich Hilfe?
Ja. Das kannst du ja vielleicht noch mit unten unter den Podcast einblenden. Das wäre vielleicht ganz gut.
Ja.
Ich glaube, das ist halt, wenn du wirklich depressiv bist, ein irrer Kraftakt, dir so Hilfe zu suchen. Und trotzdem ist es so wichtig.
Ja. Ja, ich finde das Thema echt schwer.
Oh. Oh.
Und mir tun die Leute leid, die davon betroffen sind und möglicherweise sich in einem Kreislauf befinden, aus dem sie glauben, nicht rauszukommen. Ne? Das finde ich irgendwie so tragisch dabei.
Ja, aber ich finde einfach, man kann da rauskommen. Man kann auch lernen, damit zu leben. Und man kann gut damit leben.
Okay.
Also es ist ja, ich würde sagen, alles Negative hat auch was Positives. Und ich glaube, dass ich niemals so dankbar und so optimistisch und so positiv für Kleinigkeiten wäre, wenn ich das nicht kennen würde. Also ich bin ein Mensch, der meckert nicht über irgendeinen kleinen Kram. Ich bin total froh, wenn ich einen schönen Tag habe, wenn ich mich nett unterhalte, wenn mein Hund spielt, wenn, keine Ahnung, war alles so. Und ich glaube, wenn alles so selbstverständlich für mich wäre, weil ich das alles nicht kennen würde, hätte ich diese Dankbarkeit nicht so.
Ja. Wie ist denn das eigentlich? Depression, da wird doch sicherlich auch sehr oft und könnte ich mir vorstellen, auch schnell mit Medikamenten irgendwie
Ja.
versucht gegenzusteuern, oder?
Ja, also ohne meine Antidepressiva wäre ich, glaube ich, dauerdepressiv. Das ist bei mir wirklich so. Darum würde ich sagen, wenn du wirklich depressiv bist, ist es sinnvoll, Medikamente zu nehmen und aber auch mit Therapie zu kombinieren. Also eine Kombi ist meistens gut. Medikamente wirken auch nicht sofort, du musst ja einen Spiegel aufbauen. Aber ich würde mich zum Beispiel niemals trauen, meine Antidepressiva abzusetzen. Weil ich ja selbst mit denen noch Depressionen habe, aber lange nicht so tief, wie sie ohne Medikamente waren. Und es sind ja heutzutage meistens so Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, die dann machen, dass halt der Serotoninspiegel nicht so sinkt und das
Okay.
dann gut unterstützen. Das finde ich schon genauso sinnvoll, wie jemand, der Diabetes hat, jetzt Insulin nimmt. Und
Klar,
viele
ja.
sehen das auch so als Makel, ich muss mal die Antidepressiva wieder loswerden. Nee. Dass dir damit dann besser geht und du stabil bist und nur noch seltener sowas hast, finde ich die Medikamente total sinnvoll.
Okay, ja.
Die machen das nicht weg, aber die machen es vielleicht, dämpfen die es ein bisschen.
Aber das ist jetzt nicht so, dass die irgendwie das Bewusstsein so verändern, dass der Mensch sich selber gar nicht wiedererkennt, oder?
Nee.
Okay, also sie sorgen einfach nur dafür, dass die schlechte Stimmung nicht so in dem Maße und so regelmäßig auftritt. Kann man das so sagen?
Ja, eigentlich schon. Also du kannst dich immer noch schlecht fühlen, du kannst auch immer noch weinen, du kannst auch immer noch wütend sein, du kannst alle Gefühle immer noch haben. Aber dieses ganz krasse, ich will nur noch sterben und will, dass es aufhört, das federt sie vielleicht ab.
Okay.
Oder sie
Also.
bringen dich dann wieder so ein bisschen in Gang, wenn du so antriebslos bist und wieder nimmst dann mit dem Antrieb wieder ein bisschen besser und du kommst da wieder raus. Weil übers Tun, übers trotzdem kleine Schritte machen und irgendwas unternehmen, doch mal eine Verabredung nicht absagen, doch mal irgendwo hingehen, fühlst du vielleicht die ersten 10 Male trotzdem nichts Gutes bei, aber beim 11. Mal dann doch wieder.
Ja, verstehe, okay.
Dann schaffst du manchmal nur mit Medikamenten.
Ja. Okay, ja. Und wie ist es denn, hast du da einen Einblick, wenn man jetzt feststellt, ich habe Depression, ich muss jetzt zum Facharzt, das ist dann der
Psychiater.
Psychiater. Ist doch bestimmt ganz schwer, da überhaupt einen Termin zu bekommen, oder?
Es ist wirklich schwierig. Das ist irgendwie im deutschen System auch einfach, sowohl Psychotherapeuten, wir haben ja viel zu wenig Kassensitze. Es gibt auch eine Petition, glaube ich, die recht bekannt inzwischen ist. Ich glaube, die kann man immer noch unterschreiben für mehr Kassensitze für Psychotherapeuten in Deutschland. Dafür gibt es manchmal Werbung, weil wir einfach im Durchschnitt ein Jahr Wartezeit auf einen Psychotherapieplatz haben. Also ich habe ja jetzt schon seit 7 Jahren eigentlich immer eine Traumatherapeutin gesucht und das ist auch immer noch so. Und inzwischen habe ich mir selbst so weit geholfen, dass ich jetzt eigentlich denke, ich möchte gar keine Therapie machen. Aber wenn man immer sagt, es passiert was, wie jetzt auch bei der Flutkatastrophe oder bei irgendwelchen Dingen, die Leute kriegen alle psychologische Hilfe, das stimmt ja nicht, die warten heute noch auf ihren Platz. Und Fachpsychiater kommt auch drauf an, wo, aber hier in der Gegend im Kreis, auf dem Land, ist es auch schwierig. Also ich habe einen, aber der ist irgendwie schon halb in Rente, halb nicht. Man erreicht ihn telefonisch so gut wie nie. Und das war auch der, der mir damals sagte, eine Flasche Wein am Tag ist ja vollkommen in Ordnung. Darum bin ich da ja nicht mehr so gerne hingegangen, aber es gibt hier auch keine Alternativen. Und darum beziehe ich meine Medikamente momentan über meine Hausärztin,
Ah,
die da
okay.
sehr tolerant ist und es auch macht. Ich weiß nicht, wie lange das noch funktioniert oder ob die Krankenkasse da auch irgendwann sagt, jetzt geh mal zum Facharzt, weil sie auch schon versucht, diesen Psychiater anzurufen und das seit 3 Monaten oder so. Also das ist wirklich, es gibt so viele Hindernisse. Vielleicht, wenn man akut was bekommt, könnte man eher über die Institutsambulanzen gehen von Kliniken, die manchmal ambulant sorgen, oder auch über die Krankenkasse.
Ah, okay.
Wie gesagt, 116, 117 für den ärztlichen Notdienst, die ist auch eine Hotline, wo du, wenn du vom Hausarzt eine Überweisung hast, wo so ein Dringlichkeitscode drauf ist, kriegst du über diese Hotline dann schneller einen Facharzttermin.
Ah,
Also,
okay.
schneller heißt innerhalb von zumindest 2 oder 3 Wochen und nicht erst in 5 Monaten.
Ja, dann ist es vielleicht zu spät, ne?
Ja, das ist es eben. Also akut kannst du eigentlich nur in die Klinik gehen. Und Akutpsychiatrien helfen auch nicht unbedingt weiter, weil das sind Aufbewahrungsorte. Und es war bei mir früher auch schwierig. Ich habe eine gute Klinik gehabt, die Traumaklinik. Und da habe ich beim ersten Mal aber auch ein halbes Jahr gewartet. Und da war ich zwischendurch hier auf so einer Depressionsstation. Das war auch okay, weil es mir da so schlecht ging, dass es vorübergehend in Ordnung war. Das ging auch relativ zeitnah. Aber es ist ein Riesenleck im System, dass man die Hilfe eigentlich nicht bekommt. Und ich hatte ja Kontakt, ich bin zu der Frauenberatungsstelle ja auch regelmäßig gegangen, die auch sowas auffängt durch Kontakte. Aber da hatte ich auch eine Beraterin, mit der ich ein paar Jahre sehr zufrieden war. Und dann hatten wir einen Weg, weil ich nämlich nach 3 Jahren das erste Mal in depressiv dahin gegangen bin. Also vorher ging es mir immer gut, das war so ein sporadischer Kontakt. Wir haben gut geredet, ich hatte das Gefühl, sie versteht auch viel. Und ich bin da hingegangen, obwohl ich am Anfang von einer richtig depressiven Phase war. Es war, glaube ich, im September letztes Jahr oder so. Und ich bin da hingegangen und so kannte sie mich nicht, aber sie ist ja nun mal Fachfrau. Und ich bin da hingegangen und ich habe nur geheult. Ich saß da, ich habe nicht gesprochen, ich habe von 50 Minuten die 50 Minuten geheult. Und sie hat dann irgendwie, ich hatte da meine Hausärztin gerade ganz frisch. Und sie hat dann gesagt, sie macht sich Sorgen und sie würde gerne für mich bei meiner Hausärztin anrufen, dass sie mit drauf guckt. Ich habe das angenommen, weil ich wäre da selbst überhaupt nicht zu einer Lage gewesen. Und habe dann zu Hause gesessen, depressiv, 2 Tage, 3 Tage, 4 Tage. Habe dann irgendwann der Beratungsstellenfrau eine E-Mail geschrieben und gefragt, ob ihr irgendwas passiert ist. Ach nee, sie hat es nicht geschafft, da anzurufen. Ich dachte, selbst so ein Helfernetz funktioniert nicht, weil es war wirklich einmal in 3 Jahren, dass ich sie um einen Gefallen nicht mehr gebeten habe, sondern sie hat es mir angeboten.
Ja.
Und dann kam da so ein Konflikt drüber. Ich war dann wirklich echt verletzt, weil ich dachte, es kann nicht sein, dass sie mich jetzt so nicht ernst genommen hat, nicht einmal was brauche.
Ja.
Und sie meinte dann sofort, da müssen wir drüber reden. Aber ich war so depressiv, habe gesagt, wir können da gerne drüber reden, aber erst wenn es mir wieder besser geht, das kann ich jetzt gerade nicht.
Ja.
Und dann bin ich irgendwie 3 Monate später dahin und dann wollte sie mir so eine Skizze an die Flipchart malen von Helfer, Hilfesuchende und Retter. Marke, sie könnte ja nicht meine Retterin sein. Das müsste ich ja selbst. Und ich habe dann gesagt, ganz im Ernst, wenn es einen gibt, der sich die ganze Zeit selber rettet, bin ich das. Aber für irgendwas muss so ein Hilfesystem doch auch gut sein.
Ja.
Und wenn sie mir dann nicht ein einziges Mal diesen Gefallen tut, kann sie, ich wollte den Kontakt nicht abbrechen, aber dann kann sie nicht erwarten, dass ich jetzt so tue, als wäre nichts gewesen. Dann dauert das jetzt ein bisschen, bis ich ihr wieder vertraue. Ja, wenn ich über diese Helfer-Retter-Nummer nicht reden will, dann können wir den Kontakt ja jetzt beenden. Ja, habe ich dann gemacht und dann habe ich noch den Fehler gemacht, als meine Ärztin sich jetzt das Leben genommen hat, hatte ich der Beratungsstellenfrau eine E-Mail geschrieben, weil wir vorher immer guten Kontakt hatten. Dann habe ich geschrieben, es ist jetzt dies und das passiert, können wir vielleicht mal reden. Dann schrieb sie, mit Ihnen mache ich keine Termine mehr. Ich gedacht, also, weiß ich nicht, dann wird es dargestellt, als könnte ich keine Konflikte aushalten, was überhaupt nicht stimmt. Ich fand es noch nicht in Ordnung. Und das finde ich, man wird auch so rumgeschubst als Betroffener. Wenn man mal laut wird und seine Meinung sagt, weil man nichts zu allem Ja sagt und einmal zu Recht was ärgert. Es hätte, glaube ich, jeden geärgert, dass sie was anbietet und da nicht tut. Und hätte ich das gewusst, hätte ich eine andere Lösung gesucht. Die hätten ja nicht anbieten müssen.
Ja.
Und ich glaube, dass viele solche Hürden es den Leuten auch schwieriger machen.
Das glaube ich
Weil sich
gerne.
Hilfe suchen ist schon schwer, aber wenn man sich dann Hilfe sucht und wird dann so behandelt, dann sucht man sich beim nächsten Mal keine mehr. Oder man ist so trotzig wie ich und versucht es dann woanders, aber so ist ja nicht jeder.
Nee, aber das ist wahrscheinlich die bessere Lösung, sich woanders Hilfe zu
Ja,
suchen
aber
und
ich kann jeden verstehen, der
weiterzugucken.
es dann nicht macht.
Ja. Und wäre es auch eine Option, wenn man jetzt Hilfe braucht und sagt, ey, ich selber bin gar nicht dazu in der Lage, mir Hilfe zu suchen, sich jemanden an die Seite zu holen, der das für einen übernimmt?
Finde ich schon. Das war ja mein Versuch, der nicht geklappt hat, obwohl ich mir die Fachkraft an die Seite geholt habe. Aber doch, wenn man jemanden hat, der für einen da anruft oder so, im Freundeskreis oder so, wird ja auch gehen. Im
Ja.
Akutfall ist sicherlich immer wichtig, dass du selber ins Handeln kommst. Aber wenn du wirklich drin steckst, ist es besser, dass jemand machen zu lassen, als wenn du da zu Hause versauerst und es wird schlimmer.
Genau, und man gar nichts macht dann, ne?
Und ich finde es auch nicht schlimm. Ich meine, viele schämen sich dann, um Hilfe zu bitten. Aber ich meine, wenn dich jetzt jemand um Hilfe bitten würde, hättest du auch eher das Gefühl, du hast was getan und weißt, was du tun kannst. Dazu macht es das dem Gegenüber eigentlich sogar leichter. Wenn man sich nicht mehr fragen muss, oh Gott, was ist mit dem Kumpel jetzt los in deinem Fall? Sondern wenn der dich jetzt fragen würde, du Kai, kannst du mal für mich da anrufen? Mir geht's gerade nicht gut. Dann hättest du was, was du tun kannst und würdest dich schon ein Stück sicherer fühlen.
Natürlich, klar. Das stimmt. Ja, ich muss einfach mal durchatmen. Für mich, ich fasse das echt an. Gibt es aus deiner Sicht jetzt noch Dinge, die wir unbedingt hier reinbringen sollten? Also ich fand es wichtig zu sagen, woran kann ich das erkennen? Was kann ich tun, wenn ich das erlebe? Und was kann ich tun, wenn ich selber betroffen bin davon?
Ja, vielleicht auch noch dieses Such dir Verbündete, die es kennen.
Ja.
Weil es ist was, was richtig scheiße ist. Und es gibt auch keine Beschreibung dafür außer Scheiße. Weil es nimmt dir einfach in dem Moment alles, was, wofür du stehst und was du liebst und was du gerne machst. Und das ist alles weg. Aber es ist nicht für immer weg. Es geht auch wieder weg. Also es kommt wieder. Und das finde ich sehr wichtig zu wissen. Es ist
Ja.
nicht endgültig und du bist mehr als das, auch wenn du es gerade nicht feststellen oder fühlen kannst. Und du bist nicht falsch und du bist nicht schwach. Und es kann jedem passieren. Jeder kann das bekommen.
Ja.
Du bist auch nicht undankbar für irgendwas oder all das bist du nicht. Du bist einfach nur krank geworden, wie es passieren kann. Mhm. Und um dem vorzubeugen, ist auch wieder Selbstfürsorge so ein Ding. Wenn du weißt, dass du zu was neigst. Es ist bei mir auch so, dass manche Leute mich komisch finden, weil ich jeden Abend um 11:30 ins Bett gehe. Oder weil ich Treffen nicht 10 Stunden andauern lasse. Aber das mache ich alles, weil ich weiß, wenn ich meinen Schlaf nicht kriege, ich bin morgens immer sehr früh wach, ich schlafe eh scheiße. Wenn ich meinen Rhythmus verändere oder wenn ich zu viel mache, geht es mir danach schlecht und das Risiko steigt, dass ich so eine Episode kriege. Und deswegen ist eine Person nicht komisch, nur weil sie mehr auf sich aufpasst.
Nee, sicher nicht. Ja, gut. Also Selbstfürsorge
ist wichtig. Ne? Wenn ich meine Meinung sage oder Grenzen setze und sage, Sachen waren jetzt gerade mal nicht okay, sind Leute vor den Kopf gestoßen und sagen, du bist immer gegen mich. Seit wann hast du so viele Widerworte, so ungefähr? Und ich meine das nicht so, aber ich schütze mich. Und lass eben nicht alles mit mir machen, weil ich weiß, dass es mir am Ende sonst vielleicht schlechter geht. Ja. Klar hast du immer die Angst, wann kommt so eine nächste Episode. Aber das hilft auch nicht weiter. Das Einzige, was du machen kannst, ist die Zeit, in der es dir gut geht, wirklich auch zu genießen. Und das ist ein Riesen-Benefit und du kannst richtig viel genießen, wenn du weißt, dass es auch Zeiten gibt, wo das nicht geht.
Das, glaube ich, ist ohnehin ein guter Tipp, ne? Also unabhängig jetzt von der Depression, aber einfach, wenn man die Möglichkeit hat, sich Gutes angedeihen zu lassen, sollte man die Gelegenheit nutzen, ne? Immer.
Oder schöne Erlebnisse aufsaugen, so.
Ja.
Nicht so an sich vorbeiziehen lassen, sondern richtig erleben. Ob es jetzt ein cooles Konzert ist oder nur ein Spaziergang oder leckeres Essen oder.
Ja. Das stimmt, ja, guter Punkt.
Oder Zeit mit anderen auch, weil du ja wirklich, nicht nur bezüglich Depressionen, aber was ich gelernt habe, ist, dass du nicht weißt, ob du einen Menschen irgendwann vielleicht zum letzten Mal siehst.
Ja.
Und darum, das kannst du, kann man nicht immer im Kopf haben, weil das macht einen auch fertig. Aber trotzdem habe ich bei meiner Ärztin gedacht, ich hätte ihr so, so, so gerne gesagt, wie dankbar ich ihr bin. Aber ich glaube, das wusste sie.
Dann hat sie das vielleicht mitgenommen.
Ganz sicher.
Glaube ich auch. Eva, ich danke dir für das Gespräch.
Sehr gerne.
Und im Übrigen, was ich dir noch sagen wollte, du siehst total gut aus.
Ich sehe gut aus, ich kriege gerade die Tränchen in den Augen, ja.
Ja, du, das hatte ich ja nun auch schon, das ist auch okay, finde ich.
Ja.
Aber wir kennen uns ja jetzt schon eine ganze Zeit, wir haben ja schon häufiger mal gesprochen, ja, und du siehst aus wie das blühende Leben, also ja, das muss ich mal sagen, ja. Danke, voll gut.
Es ist auch im Vergleich zu den Anfangszeiten, wenn ich mir jetzt auch Videos oder so von einem Jahr angucke, wo ich auch schon nüchtern war, ist es trotzdem schon wieder ein ziemlicher Unterschied. Sollte eigentlich mal so ein Jahr später Video machen, weil es dann doch nochmal anders ist.
Ja. Also toll, bist du auf dem super Weg, finde ich.
Ja, danke.
Ganz klasse.
Finde ich auch.
Verdrießt die Männer der Männerwelt irgendwann noch den Kopf durch.
Ja, das wär mal schön. Also das wäre wirklich mal gut, aber irgendwie bin ich nicht so die Tinder-Expertin, glaube ich. Weil mir passiert da nie was.
Ist vielleicht auch nicht das richtige Forum, oder?
Ja, aber welches nimmt man denn? Ich habe keine Ahnung, ehrlich nicht. Wie lernt ein moderner Mensch Menschen kennen? Das ist mir immer noch ein Rätsel.
Ja, also im Internet. Aber Tinder ist, glaube ich, eher so eine Bums-Plattform, ne? Oder?
Ja, musst du genau gucken. Und Tinder ist inzwischen ja schon genauso teuer wie anderes. Das finde ich auch ein bisschen komisch. Weil ich dachte immer, Tinder wäre kostenlos, ist es aber gar nicht.
Dachte ich auch.
Okay. Nee, wenn du es kostenlos nimmst, kannst du keinen sehen. Kannst nichts angucken.
Ach so.
Und ja, also ich weiß nicht, ob sowas funktioniert, aber eines Tages wird wohl jemand kommen.
Ganz bestimmt.
Aber ich bin jetzt ja auch nicht so der super unglückliche, leidende Single.
Nein, alles gut. Das war jetzt noch.
Nee, ja. Ich wünsche mir das ja schon anders, aber ich bin jetzt nicht so, mein Leidensdruck ist jetzt nicht so hoch.
Das ist gut. Dann nimm dir Zeit. Die richtige wird schon
Ja.
kommen. Also Eva, danke für das Gespräch. Ja, auch wenn das ein schwieriges Thema war. Und ich würde diese Folge gerne an morgigen Dienstag ausstrahlen, wenn das für
Oh,
dich
ich sage
okay
so
ist.
schnell, ja
Ja,
klar.
nicht am Freitag, weil Freitag sind die
Ja,
normalen,
genau.
ich trinke keinen Alkohol mehr
Genau.
Gespräche, sondern am Dienstag, weil es eben ein Thema ist, das nicht in meinen
Ja.
Podcast so richtig reingehört. Ja, was
Wobei
worüber
ich
wir jetzt
ja
nicht.
auch finde, das sollte vielleicht noch gesagt werden, dass es ja auch viele deiner Podcast-Hörerinnen betrifft, weil es gibt ja die Leute, die trinken und der Alkohol macht sie depressiv.
Genau,
So wie jetzt
ja.
ganz viele, allen voran Natalie zum Beispiel, die dann aufhören zu trinken. Und mit dem Aufhören zu trinken ist die Depression weg und die Probleme sind besser. Aber
Das
es gibt
stimmt.
den großen Teil der Menschen, die nicht mehr trinken und dann ploppt das erstmal auf. Also die dann erstmal ins Fühlen kommen und dann auch mit solchen
Ah.
Themen konfrontiert sind. Da kenne ich
Ja.
inzwischen sehr viele. Und für diese
Ja.
ist dann vielleicht doch hilfreich.
Ja, also ich glaube, Alkohol und Depression, das sind ja zwei Themen. Das eine ist, durch das Trinken kommt die Depression,
Genau, ist beides
ja.
möglich.
Oder durch die Depression kommt das Trinken und dadurch
Genau.
wird die Depression noch schlimmer, ne?
Genau. Es gibt eben
Mhm.
beides. Und es gibt
Ja.
ganz viele Leute, die zum Betäuben trinken und danach echt so einen Kurs brauchen, wie sie jetzt mit ihren Gefühlen umgehen.
Ja. Und das ist, glaube ich, eine ganz schlechte Idee mit Depressionen ins Trinken zu kommen, oder?
Oh ja, definitiv.
Kennst du dich ja auch mit
Ja.
aus.
Aus. Das ist die schlechteste Idee.
Und jetzt also Abschlussfrage, seitdem du trotz deiner Depression nicht mehr trinkst,
Ja.
geht es dir besser, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also
Hm.
es gibt wieder so ganz, ganz schöne Momente, die es ja gar nicht mehr gab. Und alles ist klarer und authentischer und ich habe auch ein anderes Selbstbewusstsein als vorher. Bin nicht mehr so eine, die sich versteckt und ihre Meinung nicht sagt. Ich finde mich nicht mehr hässlich. Ich bin anders. Ich bin definitiv anders, seit ich nicht mehr trinke und
Ja,
könnte
toll.
mir das auch nicht mehr vorstellen, nein. Auch wenn in so
Super.
Momenten wie jetzt natürlich auch, ich bin auch kein Mensch, der nie ein Craving hat oder sowas, ne? Ich denke schon, auch jetzt in der Situation habe ich auch schon mal gedacht, boah, wenn ich jetzt mal 5 Minuten das nicht fühlen müsste, wäre echt schön. Aber ich will es trotzdem nie wieder eintauschen.
Ja, weil der Preis dann einfach viel zu hoch wäre,
Eben.
ne? Okay. Eva, danke schön.
Bitteschön.
Bis bald.
Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.